Hallo meine Lieben, ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen. Und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Nach einer schönen Kreativpause bin ich wieder im Podcast-Leben zurück. Die Pause hat mir so richtig gut getan und ehrlich gesagt neben dem alltäglichen Hustle auch schwer unterzukriegen. Der Podcast war natürlich immer im Hinterkopf. Es gibt ja auch so viele Themen und Personen, mit bzw. zu denen ich noch mehr erfahren möchte und diese natürlich mit euch teilen will. Das Thema, worum es heute geht, ist Impact Business. Und die passende Person dazu ist Olivia Wahr-Bächler von Nushu. Olivia hat ein Talent, mit Worten zu jonglieren und nutzt das für die Themen Impact Business, Female Business sowie Green and Social Business. Sie war jahrelang für Stop the Water While Using Me und die Zeit hat sie sehr, sehr geprägt. Warum genau und welche Rolle all diese Themen in ihrem beruflichen als auch privaten Kontext spielen, erfährst du im Gespräch. Wir haben uns in das Gespräch vertieft und manchmal in den Themen verloren. Allein die erste Check-in-Frage wäre schon eine ganze Podcast-Folge wert gewesen. Das macht das Gespräch und Olivia ganz besonders. Sie gibt keine oberflächlichen Antworten. Sie denkt nach. Sie sortiert ihre Gedanken. Sie verpackt sie in die richtigen Worte. Und das ist ein echtes Talent. Mich hat das Gespräch daran erinnert, wie sehr ich das Podcasten vermisst habe. Es ist nämlich ein Raum. Ein Raum des Lernens und Philosophierens. Und für den gibt es einfach zu wenig Raum im Alltag. Jetzt aber genug von mir und ganz viel Spaß in das Eintauchen des Gesprächs. So, herzlich willkommen und alle guten Dinge sind drei. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass alles klappt, die Technik funktioniert. Du sitzt in Wien, ich sitze in Frankfurt. Das erste Mal war das nicht so toll. Das zweite Mal musste ich leider absagen, weil mein Hals total dick war und ich gar nicht reden konnte. Und umso schöner, dass jetzt das dritte Mal die Technik funktioniert, wir uns sehen können, beide gesund sind und sogar eine Viertelstunde vorher anfangen, als wir geplant hatten. Ich freue mich auf dich, liebe Olivia.
Ja, ich freue mich auch.
Zeit und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Das Thema ist ja eigentlich ein großes Thema, Business Impact. Kommt aber noch ein zweites wichtiges Thema dazu, was auf jeden Fall auch damit zu tun hat. Und zwar ist es Impact von Frauen im Business. Und daher freue ich mich mit dir über diese beiden Themen, die miteinander, also die zusammengehören, zu sprechen. Und ich würde gerne mit einer Check-in-Frage starten wollen. Und zwar, was beschäftigt dich aktuell eigentlich am brennendsten?
Puh, alles. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mich gar nicht mit irgendwas beschäftigen. Ich glaube, was mich aktuell am brennendsten beschäftigt, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt gestern gestartet hat, aber so die letzten Wochen in mir so gewabert hat, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe aus den letzten Monaten, die ja doch sehr intensiv waren, was sich auf der Welt alles tut und wie es sich so zusammenbraut gerade irgendwie und noch so alte Strukturen festhalten wollen an dem, was da war und sich das Neue noch nicht durchsetzen kann und so. Ich habe mich gefragt, warum empört sich eigentlich keiner mehr? Also ist jetzt ein bisschen, ich will jetzt auch kein riesiges Fass aufmachen, aber das jetzt, wo ich antworte gerade tatsächlich sehr spontan auf die Frage. Das war, glaube ich, auch das Ziel. Aber ja, das ist so das, was mich echt so umtreibt. Also bin es ja aus den letzten Jahren, wir werden ja drüber reden, wo ich auch herkomme und so, aber ich bin es auch einfach gewohnt. Ich habe immer so im Bereich Social Business, Impact Business und so auch gearbeitet. Das heißt ja immer mit etwas, sich für etwas stark gemacht, gleichzeitig natürlich trotzdem im Business gearbeitet, ne? Also so, aber Ich weiß nicht, also ich hatte, das ist jetzt eher so aus diesem privaten Ding heraus, wo ich mir denke, okay, geht eigentlich noch irgendjemand auf die Straße, empört ja. sich irgendjemand, steht irgendjemand auf und sagt, das geht so nicht?
Ja.
Und was ist mit mir eigentlich falsch, dass ich das nicht genug mache?
Ich wollte gerade fragen, also glaubst du, dass es einen Grund gibt, dass gerade keiner auf die Straße geht? Weil ich glaube, jeder hat ja dieses Gefühl von, oh, ist gerade echt viel los und irgendwas stimmt doch gerade nicht mit der Welt.
Ja.
Und irgendwie sind wir doch alle mit uns selbst beschäftigt.
Ja, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil ich würde mal sagen, wenn wir uns alle gut mit uns selber beschäftigen würden, gibt es vielleicht auch weniger Grund, ja. überhaupt auf die Straße gehen zu müssen. Ich glaube, viele müssten sich mehr mit sich selber beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt diverse Gründe tatsächlich. Einen, den ich jetzt letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung in Wien und habe aufmerksam einem Vortrag von jemandem vom Zukunftsinstitut gelauscht. Was mir irrsinnig gut gefallen hat, war, als er am Schluss gemeint hatte, es waren so zwei Sätze, das eine war auch in der aktuellen Situation quasi, wir sind nicht ohnmächtig, wir sind nicht übermächtig, aber wir sind wirkmächtig. Also ich fand diese,
ja.
ne, also jetzt so auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Ohnmacht ist schon ein Gefühl, was einen dazu bringt, irgendwie quasi ein bisschen die Hände in den Schoß zu werfen und zu sagen, was soll ich jetzt noch machen? Mhm. Und ich finde diese Idee von, dass wir weder das eine noch das andere sind, total gut. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, und ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das schreiben wir vielleicht in die Show Notes, weil der Typ, wollte ich schon sagen, der Herr war wirklich toll. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, dann ist man nicht Optimist und nicht Pessimist, sondern Possibilist.
Oh,
ich noch nie gehört.
Ja.
Aber eben diese Möglichkeiten zu sehen und so. Und ja. da dachte ich so, okay, warte, damit kann ich, glaube ich, leben, weil ich bin, glaube ich, auch nicht so der optimistischste Mensch.
Mhm.
Aber so mit vielleicht eher derjenige zu sein, der nicht irgendwie auf Pessimismus, Optimismus, sondern eher auf Möglichkeiten setzt, damit kann ich mich identifizieren.
Mhm.
Aber um jetzt zurückzukommen, genau, ich glaube, es gibt tatsächlich diverse Gründe, warum Menschen, und ich möchte auch gar nicht urteilen, also
ja.
ne, ich habe ja bei mir angefangen, also ich
ja.
frage mich, warum ich empöre mich darüber, dass ich mich selber nicht empöre
ja.
oder nicht genug, ja, und möchte wirklich dahin kommen, dass ich auch in diese Kraft komme, zu sagen, Moment mal, das sind alles Missstände hier, wir
ja.
müssen einfach was ändern, so.
Ja. Und was genau. meinst du, warum du es dann nicht machst, bevor wir jetzt über andere versuchen,
nachzudenken? Ja, ich glaube tatsächlich, also bei mir hat das diesen Kopf aufgemacht. Ich glaube, ich war selber ein bisschen oder bin auch sicher noch in so einer Starre. Ich meine, kein Wunder, wir haben natürlich jetzt schwierige Zeiten hinter uns, ne? Also Krise über Krise über Krise. Und ich glaube schon, dass man eine Spur weit, auch gerade mit diesen großen Sachen wie Klimakrise, ne? Dann ist das natürlich sowas, ich weiß gar nicht, wie es der Jugend heutzutage gehen muss, dazu zähle ich ja jetzt nicht mehr, aber dieser Drang, was zu verändern oder so irgendwas, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo man irgendwie gefühlt anfangen soll, weil es ist eh schon alles gefühlt kaputt, so. Und das führt dabei in dieser Spirale natürlich dazu, dass man sich so, ja, wirkunmächtig eben fühlt oder eben, ja, nicht, ich persönlich zumindest, nicht in diese Power reinkomme, die ich glaube, die es bräuchte, um wirklich an der Wurzel jetzt Dinge zu ändern. Und ich möchte aber an mir selber arbeiten, um dahin zu kommen. Und ich hoffe, irgendjemand da draußen kann mein Geschwurbel, was ich gerade von mir gebe, irgendwie verstehen oder auch nachvollziehen, weil ich glaube, wenn wir das alles machen würden, ne, wenn wir das alle machen würden, dann würde die Welt sich, glaube ich, durchaus schon verändern. Also das, es ist am Ende wirklich immer dieser Kalenderspruch, man muss bei sich selber anfangen. Und ja, das nehme ich für mich auf jeden Fall gerade so in den nächsten Wochen und Monaten einfach, ich möchte das mehr manifestieren, einfach nochmal mehr in diese Power reinkommen, damit ich diese Dinge auch von der Wurzel aus anpacken kann, weil ich weiß, dass ich sie habe. Ich weiß nur, dass ich sie momentan gerade irgendwie ein bisschen, das ist mehr so ein, das ist keine Flamme, das ist mehr so ein Flämmchen und ich möchte schon, dass das lodert.
Ja.
Das wäre bei mir, glaube ich, der Grund. Wie ist das denn für dich eigentlich?
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ne? Und ich hatte, was mir automatisch kam, als du das erzählt hattest, mit an die Wurzel packen, hatte ich dieses, boah, das klingt so groß und das klingt so schwer. Und das klingt, und ich will eigentlich Possibilistin sein, ja?
Ja.
Aber es klingt so nicht machbar. die Probleme wirklich an die Wurzel zu packen. Und dachte ich automatisch, ich hatte das mal bei Luisa Neubauer gehört, die meinte, wichtig ist, dass wir nicht alle versuchen, alles zu verändern, sondern jeder nur versucht, an einer Sache etwas zu verändern. Und ich glaube, genau das ist das Wichtige, weil wenn man versucht, alle Probleme, und es sind gerade einfach viele, die so offensichtlich sind, anzupacken, verbrennt man schnell und merkt, und irgendwann kommt man vielleicht in diese Ohnmacht und merkt dann doch, wie klein man ist.
Ja.
Und ich glaube auch daran, dass das hauptsächlich im Kollektiv funktioniert. Und nichtsdestotrotz merke ich persönlich natürlich auch eine gewisse Ohnmacht, gerade wenn man so Nachrichten guckt von, ich bin froh, dass ich zumindest noch eine Arbeit habe, dass es mir gut geht.
Und Stromrechnung bezahlen kann.
Vielleicht,
wir werden sehen.
Genau, mit einer Wärmflasche zumindest, die Wärme genießen kann. Und dann aber noch die Probleme anderer zu lösen, das fühlt sich im Moment schwerer an, als es vor Corona war, weil es einfach zu viel geworden ist. Und ich glaube einfach, dass daher auch so ein bisschen die Ohnmacht kommt und auch ein bisschen was von, ich gehe nicht auf die Straße.
Ja.
Dafür habe ich einfach keine Zeit. Und dafür habe ich vielleicht auch keine Kraft. Genau.
Ja, absolut. Aber ich muss, ich gebe dir total recht mit dem, was du sagst. Und jetzt gehen wir gleich so ganz in die Tiefe rein, weil, also nur einmal schon vorgedacht, also was für mich immer das Prinzip war, nachdem ich in den letzten Jahren für die Marken, für die ich gearbeitet habe, eigentlich immer vorgegangen bin, war not perfect, but doing.
Ja.
Ich habe mal gelernt von jemandem, das wäre kein richtiges Englisch. Ich lasse mir das jetzt aber leider nicht absprechen, weil ich es so griffig finde. Not perfect, but doing steht für mich genau für das, was du sagst, so im Sinne von, also indirekt, aber erstmal in kleine Schritte runterbrechen, bevor ich auf dieses, also für mich hat das auch immer was zu tun mit dieser großen Vision, große Idee. Und dann ist man so überfordert mit allem, dass man wie so ein Ochs vorm Berg steht und sich gar nicht bewegt. Und dieses not perfect, also auch gerade dieses Perfektionsthema. Wenn ich sage, okay, wie kann ich denn als produzierendes Unternehmen irgendwie nachhaltiger werden oder sowas, ja? Mhm. Also ich finde, es geht da nicht so sehr um das Thema, alles muss sofort richtig sein, sondern es geht darum, ins Doing zu kommen. Und deswegen ist das richtig auch, was du sagst von der Neubauer, dass man sagt, das Runterbrechen in einzelne Schritte und die dann aber tatsächlich zu tun.
Ja,
ne? Genau. Die tatsächlich zu machen.
Ja, und das, glaube ich, ist eine schöne Erinnerung, ne? Wenn man laut über seine Gedanken spricht oder sie aufschreibt, merkt man ja erst, das stört mich eigentlich, dass ich nicht empört bin. Und was kann ich denn tun? Eine kleine Sache reicht ja schon. Let's do it. Ja, dann kommt ja automatisch dieses Gefühl von, es ist ja doch machbar und ich kann es ja doch irgendwie hinkriegen.
Genau, ja.
Ja, danke.
Da haben wir schon ganz viele Weisheiten ausgepackt. Krass.
So direkt fangen wir mal mit einem kleinen Check-in an. Und du hast ja schon angefangen, so ein bisschen über dich hier zu erzählen. Ich würde da gerne anknüpfen wollen, dass du noch mal ein bisschen mehr von dir erzählst. Ne? Wer bist du? Was macht dich aus? Und warum überhaupt Impact Business?
Mhm. Genau, also Olivia, du hast meinen Namen ja schon genannt. Ich bin jetzt 36, habe 11 Jahre in Hamburg gewohnt, bin jetzt seit 1,5 Jahren wieder zurück in Wien. Also ich bin auch Österreicherin, man hört es nur nicht. Das ist mir gut ausgetrieben worden sozusagen, oder habe ich mir ausgetrieben. Wobei ich gelernt habe, dass das die Deutschen sehr charmant finden. Genau, und was so bei meinem Werdegang vielleicht ganz kurz, ich habe Kommunikationswissenschaften in Wien studiert und bin dann irgendwie in die PR gerutscht, obwohl ich da gar nie hin wollte. Habe es auch gar nicht verstanden am Anfang, deswegen bin ich da überhaupt rein. Ich wollte eigentlich früher immer ins Radio und dachte so, yay, irgendwie Medien und so. Naja, dann war ich in der PR und jeder, der schon mal in der PR war, weiß, wie das ist. Man kommt fast nicht mehr raus und wenn, dann kaum lebend. Und war aber trotzdem ein paar interessanten Agenturen und so weiter und habe da auch schon angefangen mit auch tollen kleineren Kundinnen zu arbeiten. Ich hatte da einfach irgendwie auch über meine ehemalige Chefin, dann die erste in Hamburg, mit der ich heute auch einen Podcast mache, die eine wirklich tolle Führungskraft auch war, zu den Zugang eben zu Marken, die ein bisschen herausfordernder waren, weil sie irgendwie, weil sie vielleicht auch kleiner, more charming waren. Und dann habe ich so meine Liebe entdeckt für dieses Thema vielleicht auch Social Business dann in dem Moment, weil eine der Marken, die ich dann eben übernommen hatte, war Stop the Water While Using Me. Also kennen vielleicht einige aus den 25-Hours-Hotels beziehungsweise aus vielen besonders nachhaltigen Hotels, nachfüllbare Naturkosmetik aus Hamburg. Genau, und den Kunden hatte ich damals betreut und habe mir gedacht, so, das ist doch geil, das will ich eigentlich machen. Und dann bin ich dem Gründer und Geschäftsführer, der auch in Hamburg eine große Werbeagentur damals Gründer und Inhaber war, dem hat die Marke gehört und dem habe ich gesagt, da will ich hin, das ist ja irgendwie was mit Sinn, das will ich machen. Und ich meine, da hat noch keiner so richtig von Sinn gesprochen, ne? Also wir reden jetzt von, Gott, ich kann es gerade nicht rückwärts rechnen, aber 6 Jahre war ich da, 1,5 Jahre ist es her, also so ungefähr der Zeitrahmen, vor 7,5 Jahren. Genau, und dann hat das irgendwie geklappt und dann habe ich gemerkt, wie ich da drin auch aufgehe, weiterhin natürlich Kommunikation zu machen, auch immer mehr in Brandthemen reinzukommen, auch mal Berührungspunkte, beziehungsweise wir hatten dann tatsächlich, also ich sag mal so, die Marke, jeder, der sie kennt, weiß, die war eine der coolsten Naturkosmetikmarken, eine der ersten, die irgendwie cool aussahen, ja, also das rausgewachsen aus den Birkenstock-Latschen irgendwie aus dem Image und nachfühlbar und irgendwie ein bisschen disruptiv, ja, und es hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, da anzuknüpfen von der Grundidee, die da war und das dann weiterzutragen mit coolen Kampagnen, neuen Produkten kommunizieren, die nach außen gehen, neue Kollaborationen und so. Und tatsächlich haben wir damals einen Schicksalsschlag erlebt in dieser Firma. Ich meine, wir hatten, glaube ich, mehrere, aber wir haben unser Gründer eben, den ich vorhin angesprochen habe und Inhaber und Geschäftsführer damals, der ist leider von heute auf morgen verstorben. Und wir waren gerade am Wachsen. Und dann hieß das erstmal, okay, jetzt wieder das Team total klein machen. Ich war damals, glaube ich, als ich angefangen habe, so die 5. im Team oder so. Wir waren wirklich ein kleines Team. Dann sind wir gewachsen, dann verstirbt der, dann war das echt so, wow, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das Ganze jetzt auf gute Beine stellen, weil wir stehen nicht gut da, ne? Und aus der Situation heraus haben wir damals einen Wechsel in der Geschäftsführung gehabt. Das hat dann Nina Witt übernommen und gemeinsam mit Charlie Linde in der Geschäftsleitung, die schon bei uns im Team war. Und Nina hat mich dann mal so eingeführt in das ganze Thema Why und Purpose, also yeah. Die war sehr auf diesen Purpose-driven Brand-Film, der mir natürlich klar war, den wir ja auch gelebt haben, aber der einfach nicht so greifbar, glaube ich, noch damals war. Und was wir dann gemacht haben in diesen wirklich krassen Tagen, Wochen und Monaten eigentlich, war gemeinsam mit einer lieben Kollegin haben wir uns eben diese Brand-Identity angeschaut. Wir haben geschaut, okay, was ist eigentlich der Impact, den wir erzeugen wollen oder können, was ist der Purpose, den wir haben, was ist eigentlich unsere Vision, wo wollen wir hin? Und diese Marke mal so gemeinsam auch mit dem Team zu erarbeiten, um dann auf einem Chart sehen zu können, das ist es, warum ich quasi jeden Morgen aufstehe, ja, das ist das, was mir vielleicht auch was gibt, weil ich weiß, dass ich an gewissen Teilen auch persönlich vielleicht ein Interesse habe, weil ich irgendwie besonders gerne irgendwie nachhaltig lebe oder was auch immer. Ich glaube, da war für jeden so ein Stück vom Kuchen dabei. Und um das kurz abzuschließen, weil ich bin ja jetzt nicht mehr bei Stop the Water, aber also die Marke wurde dann ja auch wirklich weiter aufgebaut, sehr erfolgreich und dann auch verkauft an großen Konzernen. Und genau, und das war dann für mich aber auch der Moment, wo ich gesagt habe, gut, das war eine schöne Geschichte, das Narrativ ist zu Ende erzählt. Genau, und im Grunde, ich bin ja jetzt bei Nushu, also Nushu ist ein Female Business Netzwerk, auch ein Social Business, weil wir auch einen Impact, einen gesamtgesellschaftlichen erzielen wollen, aber einfach auf einen ganz anderen Weg. Und ich merke gerade wieder, wir arbeiten auch diese Dinge, die ja eigentlich da sind, ne? Also das heißt, in den Unternehmen, oftmals ist das eh schon bei vielen, die machen das von Anfang an. Vielleicht haben sie es nicht gemacht und haben es aber trotzdem gewisse Werte oder sowas. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, das immer wieder sich vor Augen zu halten und so, und auch wirklich einmal runterzuschreiben. Und das ist jetzt sozusagen der Bogen der Weite gespannt. Über Nushu werden wir sicher gleich nochmal ein bisschen genauer reden, was wir da machen. Aber für mich ist das etwas, wo ich sage, das fühle ich, ja. Also wenn es darum geht, was begeistert auch MitarbeiterInnen, dann ist es, glaube ich, schon so und sehr zukunftsträchtig auch, also in Zukunft wahrscheinlich immer mehr, dass man halt sagt, okay, in dem Unternehmen mit meiner Kraft, die ich da reinstecke, mit meiner Hilfe, werde ich dazu beitragen, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Impact hat, ja, einen positiven, natürlich. Und ich glaube wirklich, dass das die Zukunft von Business ist. Ich glaube, dass die Ära so ein bisschen vorbei ist, in der man einfach gesagt hat, es gibt ein paar wenige große und da geht es um Profite, Profite, Profite. Und natürlich müssen Social Businesses auch Geld verdienen, aber sonst können sie auch ihren Impact vielleicht weniger gut leisten oder wie auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass das das Zukunftsträchtige ist.
Und was ist dein Purpose?
Mein persönlicher?
Ja.
Mein persönlicher Purpose? Das ist eine gute Frage. Also Purpose vielleicht nochmal zur Erläuterung ist ja sozusagen das Why. Es gibt ein ganz tolles, kurzes Video von Simon Sinek, was man sich auf Google anschauen kann. Ich glaube, es war Teil eines TED-Talks damals, wo er diesen Golden Circle aufgemalt hat und gesagt hat, ne, Apple und Co., die unterscheiden sich von ihren MitbewerberInnen einfach davon oder anderen Unternehmen einfach davon, dass sie eben ihr Why kennen. Das heißt, sie verkaufen nicht das How, nicht das What, sondern das Why. Mhm. Also so, das ist mal so die Grundidee sozusagen hinter diesem Purpose. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Wort noch so stark finde oder ob das nicht schon wieder überholt ist. Also ich habe dann auch immer wieder so Diskussionen verfolgt, wo es hieß, naja, Purpose und eigentlich ist das ja Unternehmenskultur, habe ich letzte Woche erst wieder gehört. Wenn die nicht stimmt, dann bringt einem der Purpose auch nichts, was auch wahrscheinlich richtig ist, immer ein Zusammenspiel. Ja. Oder andere haben gesagt, das ist ja auch schon wieder so 2018, es ist eigentlich Courage, die wir haben müssten und so. Also ich glaube, call it as you want it, es ist, glaube ich, Wumpe, was man dem Ganzen für einen Namen gibt, aber also wenn du mich jetzt nach meinem persönlichen Purpose, das ist auch schon wieder so eine persönliche Geschichte, aber ich wurde buddhistisch getauft auch und ich habe ein
Kind schon oder jetzt?
Bitte?
Was als Kind du? Schon oder vor kurzem?
Nein, als also Kind, ganz klein. Ganz klein. Okay. Ja, meine Eltern waren so ein bisschen Hippies. Und da wurde ich von einem hohen Lama damals getauscht wäre ja tragisch. Oh Gott, getauft. Und der hat mir einen Namen gegeben, die, ich sage ihn jetzt, Göttin des kraftvollen Lebens. Und ich weiß, dass das mein Purpose ist, was sehr lustig ist, wenn man dann wieder auf die Anfangsgeschichte geht, ne, mit dem Thema Kraft und wie kommt man in diese Kraft und Co.
Ja.
Aber für mich steckt in diesem Namen sehr viel drinnen, was ich leben möchte in meinem Leben und wo ich hinkommen möchte. Und wenn ich sage, was ist mein Why, mein persönliches, dann ist es das. Und das passt zu meinem Berufsleben insofern, als dass ich eben gerne mit Marken arbeite, für die es sich für mich lohnt, diese Kraft zu investieren. Weißt du? Ja. Weil ich dann auch weiß, dass ich das zurückbekomme. So.
Ja.
Ja. Damit wir nicht so viel Privates reden, es geht ja hier auch um Business.
Ja, und ich glaube, das gehört beides irgendwie zusammen, ne? Wenn man über Sinn spricht oder auch über Impact spricht, ist es ja erstmal nicht Business, was einen antreibt, kann auch auf der einen Seite sein, aber ich glaube, in erster Linie ist es eher, dass man die persönliche Note dort mit reinbringt und das persönliche Why in Kombination mit dem Business Why kombiniert und dann merkt, und das ist mein Impact. Und da ist nochmal eine ganz andere, wenn wir bei den Begrifflichkeiten bleiben, eine ganz andere Kraft dahinter, die dann am Ende auch nochmal mehr als Ergebnis hat, als einfach nur nackte Zahlen.
Ja, absolut. Und ich glaube auch fest daran, dass ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also ich glaube, wenn das nicht da ist, also gut, da kann man natürlich sagen, was ist das persönliche Why? Ich werde dir die Frage auch gerade gleich nochmal stellen, aber da denke ich mir so, es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, wollte immer schon eine Million machen oder was auch immer, ne?
Ja.
Dann ist das natürlich ein anderer Drive, den du dahinter hast oder so, oder vielleicht sogar der gleiche Drive mit einem anderen Ziel irgendwie. Aber grundsätzlich, ich gebe dir total recht. Also ich glaube, dass das Schönste ist natürlich, wenn das ineinander fließt, auch wenn ich durchaus verstehen kann, dass es viele Zuhörerinnen wahrscheinlich draußen gibt, die sagen, nee, also das muss für mich, Arbeit ist Arbeit und das muss für mich nicht zusammenspielen.
Aber und jetzt irgendwie noch mal, spielt das, glaube ich, muss immer zusammen, aber okay.
Aber vielleicht nochmal an dich zurückgespielt, was ist denn dein persönliches Why? Hast du das schon mal definiert?
Ich habe es schon versucht zu definieren, ja. Und ich glaube, bei mir geht es am Ende immer darum, einmal für mich so authentisch wie möglich sein zu können und ganz ich selbst und damit anderen in einem Raum, in einem Unternehmen genau das Gleiche zu ermöglichen, dass sie ganz sie selbst sein können und somit wachsen und scheinen können. Und ich glaube, das ist genau das, was ich mir für mich wünsche und anderen genauso ermöglichen möchte. Und deswegen passt das für mich immer ganz gut mit meiner Arbeit, weil ich das natürlich dort machen kann. Aber das Gleiche auch in meinem Privatleben als die große Schwester. Ich bin die typische große Schwester, die immer versucht, meine Schwestern zu zeigen, hier, ihr könnt noch viel mehr und ihr seid so toll. Und das Gleiche erwarte ich auch von denen, dass sie mir mal sagen, und du bist so toll. Ja, wir sind alle so toll und lasst uns gegenseitig feiern. Ja. Und dass dieses kleine Geschenk, das in jedem drinne ist, rausholen und mit der Welt teilen. Das klingt so groß, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele noch ihre echten Geschenke und ihr echtes Talent zu sehr in sich tragen und noch nicht nach außen zeigen, aus Angst vor Verletztheit. Und deswegen einfach mal die Maske abzuziehen und sich ganz zu zeigen. Und das auch in der Arbeitswelt. So, das ist so mein Purpose.
Das finde ich irrsinnig schön. Und ich kann mich da nur anschließen. Also erstmal Chapeau. Hast du gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, Authentizität, und ich habe es jetzt ausgesprochen, ohne zu spucken, ist wirklich etwas, was auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, oder ich kann es gar nicht beschreiben, ist. Ich habe auch irgendwann mal, hat mich jemand gefragt, was ist eigentlich sozusagen deine beste Eigenschaft oder sowas? Dann habe ich das damals auch geantwortet, weil ich glaube, bei mir ist so dieses Phänomen, oder Anführungsstrichen, ich empfinde es als normal, aber es ist trotzdem, ich merke es ja trotzdem im Kontext. Ich bin tatsächlich in diesem Podcast jetzt genauso, wie ich bin, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, wie ich bin, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe. Das ist eigentlich völlig egal. So. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich anders sein muss. Muss man vielleicht aber auch dazu sagen, ich habe ja auch grundsätzlich immer auch in Unternehmen gearbeitet, die bin weit weg von Konzernstrukturen und Co. Ja. Also da war das auch immer sehr gern gesehen, auch Agenturen. Das ist natürlich total hip, wenn man so ist, wie man ist irgendwie. Ne? Aber ja, ist ein irrsinnig schönes Geschenk, glaube ich, wenn man das sein kann. Und wo ich nochmal darauf eingehen wollte bei dir, das klingt ja so, also eigentlich ist das Empowerment ja auch das, was du...
Das stimmt.
Also du ermächtigst eigentlich die Menschen, ob jetzt in deinem privaten Umfeld oder in der Arbeit. Und das ist auch etwas, was ich, wenn ich so drüber nachdenke, wer sind so meine Role Models oder so, die Menschen, die dazu zählen, sind immer Menschen, die andere dazu ermächtigen, irgendwie in ihre, Kraft zu kommen, Authentizität zu leben, was auch immer. Das ist echt etwas ganz Schönes, wenn man das kann.
Ja, das stimmt. Aber nochmal zu dem, dass du natürlich auch das Geschenk hattest, immer du selbst sein zu können, ist tatsächlich ein Geschenk und fast schon ein Privileg, weil ich glaube nicht, dass jeder immer sich traut, ganz die Person zu sein, die man gerne sein möchte. Und wenn das natürlich geht, ist das was ganz Tolles. Und manchmal merkt man gar nicht, dass man es ist, also dass man immer ganz man selbst sein kann, wie schön das ist, wenn man sich nicht verstellen muss.
Ja.
Und daher finde ich das auch so schön, weil ich es beides kenne. Ich musste mich mal, also eine Zeit lang habe ich mich verstellt, müssen ist es nicht, habe mich verstellt. Und jetzt mache ich es nicht mehr und denke mir, oh, was für eine Freiheit.
Ja, aber gerade sagen, Erleichterung, oder?
Total also, schön. Das ist, und auch wenn Leute denken, was ist das denn für eine blöde Kuh, denke ich mir, I like diese blöde Kuh, weil letztendlich ich selbst bin.
Ja.
Das ist total schön, ja.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man auf diesem Weg der Selbstermächtigung oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte, Menschen verliert, das ist so, wie ich mir immer gedacht habe, wenn man mit den Dingen, die man als Marke macht, Kunden verliert, man aber absolut davon überzeugt ist, dass das richtig ist, dann sollen sie halt was anderes kaufen. Mhm. Also so what, ganz ehrlich. Also das ist, und so ist es persönlich ja auch. Also ich glaube, das ist nicht schlimm oder es ist vielleicht sogar ein gutes Zeichen, wenn man dann da nicht alle auf dem Weg mitnehmen kann.
Ja.
Weil es ja nur noch eher dafür spricht, dass dieser Wandel, den man vollzogen hat, ja auch offensichtlich nach außen
transportiert wurde.
Ja. Genau. Und da fällt mir nur einmal ein, bei mir war das auch einmal so, ich habe eine 180-Grad-Drehung in meinem Leben einmal gemacht, gefühlt. Das war, als ich mit 16 Jahren oder 15 Jahren in der Schule Improvisationstheater für mich entdeckt habe.
Mhm.
Und da einmal, das war ein krasser Boost. Also überraschenderweise würde ich sagen oder fast behaupten, ich war damals fast introvertiert, was ja auch überhaupt nichts Schlimmes ist, ne? Also das heißt, ich hätte mein Leben auch gut so fristen können, das wäre jetzt... wäre jetzt einfach eine andere Art gewesen. Aber dieses Improvisationstheater mit all diesen tollen Übungen, die man hat im Team und alleine und was du da alles lernst, wenn du auf die Bühne gehst, ist ein Nein, immer ein Sterben einer Szene. Okay, dass du auf die Bühne gehst und sagst, du hast gar nichts, aber du bist nicht verloren, du kannst alles kreieren. Ne?
Mhm.
Das war auf einmal so ein Wow, mindblowing. Das heißt, völlig egal, in welchem Vortrag ich gehe, in welches Meeting ich reingehe, vor wem ich stehe, ich habe immer alle Tools bei der Hand. Ja?
Ja.
Sie sind vielleicht nicht visible, so, aber sie sind da und ich kann sie mir erschaffen und ich kann mir Schwerter erschaffen und ich kann mir keine Ahnung was erschaffen quasi. Das war, glaube ich, für mich auch dieser, in dem Alter damals, dieser Befreiungsschlag in diese Authentizität. Und ich glaube, da muss nicht, aber wahrscheinlich gibt es für jeden da auch so diesen Moment, wo es irgendwie klickt und wo man irgendwie so in sich selber besser reinkommen kann und in sich selber zu Hause sein kann. Und
ja,
so.
Aber das ist schön, genau, bei sich zu Hause ankommen darf.
Mm.
Erstmal sieht, hey, das ist eigentlich mein Zuhause, da fühle ich mich wohl, das bin ich und das fühlt sich gut an. Und Improvisationstheater ist tatsächlich etwas, was ich mir immer wieder angucke und dann doch nicht mache. Aber eine Freundin von mir, die hat es gemacht, die meinte, das war auch echt toll. Gerade wenn man eigentlich eher scheu ist und dann aber, tada, da ist die Bühne. Und dann eine ganz andere Seite von sich zeigen möchte.
Mm. Ich glaube, es ist einem selber nicht bewusst, was man eigentlich alles kann. Und eben auch nochmal diese Tools zu nennen, was einem eigentlich alles zur Verfügung steht, selbst wenn man nichts hat. Also quasi, was auch die Imagination, heute haben wir lauter so Wörter, Wortfindungsstörungen, sondern eher so Zungenbrecher, genau. So, dass ich die Kraft habe, mir alles auch, ja, was ich mir imaginiere oder manifestiere, dass das alles auch Realität werden kann irgendwie, ne? Also das ist, glaube ich, dieser Boost, den du kriegst, wenn du sowas wie Improvisationstheater machst, weil dir einfach in kürzester Zeit klar wird, was du aus nichts erschaffen kannst, nur aus dir selber heraus. Weil du bist ja das Zentrum, beziehungsweise auch sehr schön, weil du in einer Interaktion mit anderen trittst, du bist ja nicht immer alleine.
Ja.
Und hier wieder vielleicht auch den Business-Bezug zu spannen, was wir da für Übungen gemacht haben. Jetzt fällt mir natürlich gerade keine einzige ein, außer dass wir uns fallen haben lassen nach hinten. Aber nicht nur das, nee, wir hatten zum Beispiel eine Übung, also grundsätzlich beim Impro-Theater, zumindest damals war das so, vielleicht ist es heute anders, aber da wärmst du sehr viel auf, ja. Also das heißt, du spielst eigentlich gar nicht so viel, sondern du bist ganz viel damit beschäftigt, überhaupt erstmal in diese gemeinsame Magie reinzukommen, sage ich jetzt mal. Und da gab es so eine Übung zum Beispiel, da sind wir einfach nur, ich weiß nicht, 5-10 Minuten durch den Raum gegangen.
Mhm.
Und es ging nur darum, dass wir uns vorstellen in der Gruppe, wir stehen alle auf einer Scheibe, ja, und also quasi auf der Erde, nein, also auf einer Scheibe und die kippt, ja. Also das heißt, wir müssen schauen, dass wir müssen uns durch den Raum bewegen, immer bewegen, aber wir müssen schauen, dass das Gleichgewicht herrscht, damit das nicht wackelt. Ja. Das heißt, das war so eine ganz einfache Übung eigentlich, aber das hat dir klar gemacht, wie sehr wir alle zusammenhängen in unserem Aktionsradius irgendwie, ne?
Ja.
Und wie sehr das was verändert, wenn der eine irgendwie in die eine Ecke geht und die anderen dann weitermachen. Funktioniert schon nicht mehr, ne?
Also ja.
Diese ganzen Geschichten waren auch für Teams übertragen, stelle ich mir das hammermäßig vor.
Genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht. Das sind ja schon fast Teambuilding-Maßnahmen.
Mhm.
Auch, du hattest jetzt gesagt, das mit dem Hinfallen, ne? Das ist ja auch eine Teambuilding-Maßnahme, Vertrauensbildung.
Genau.
Daher steckt da anscheinend wirklich viele Parallelen. Ja, und ich habe gleich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Weihnachtsgeschenk für eine Person, die ich gerade im Kopf habe.
Ja, super. Haben wir das schon mal check
genau,
in der check. Liste gestrichen.
Wir wollten aber jetzt natürlich auch noch über andere Themen sprechen. Und eins hattest du schon angesprochen, und das ist Team Nushu.
Mhm.
Auch Social Impact. Was für einen Impact wollt ihr denn mit Nushu erreichen?
Also vielleicht mal, was ist Nushu überhaupt? Nushu ist, wurde vor 4 Jahren gegründet von Melli Schütze, meiner Geschäftsführerin und Gründerin. Und das ist quasi jetzt aktuell auch immer noch sehr stark wachsend, das deutschlandweit beziehungsweise im deutschsprachigen Raum größte Female Business Netzwerk. Auch im Hinblick auf, oder was unser Fokus ist, ist, wir haben eine Branchen- und Positionsunabhängigkeit. Also
ja.
Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches da sage, aber in diesem Spektrum sind wir sozusagen im deutschsprachigen Raum das größte Frauen-Business-Netzwerk beziehungsweise Karriere-Netzwerk. Wir haben jetzt 3000 Member. Und bei uns geht es sozusagen eigentlich darum, mit allem, was wir machen, so quasi das Core-Business, oder es geht immer darum, diese 3 Pfeiler aufzubauen. Das ist einmal Learn, Growth und Connect. Also das heißt, bei uns ist es tatsächlich so, es ist kein E-Mail-Verteiler oder so, sondern bei uns geht es wirklich darum, dass wir die Frauen untereinander vernetzen über 180 Events beispielsweise, die wir machen im Jahr, über eine eigene App, die wir haben, die wir nutzen, damit sozusagen die Kommunikation wirklich, also das ist schon ziemlich genial, muss ich sagen, weil wenn man jetzt sagt, wow, ich brauche jetzt ganz dringend irgendwie eine Grafikerin oder was auch immer, dann habe ich da auf einen Schlag Zugang zu 3000 Frauen, handverlesen. Das heißt, wir schauen auch, dass es sehr ausgewogen bleibt sozusagen. Also wir wollen wachsen, aber wir müssen natürlich schauen, wenn wir gerade sagen, wir wollen uns vielfältig aufstellen, dass wir da auch wirklich alles vertreten haben sozusagen. Und was hatte ich gesagt, die App haben wir, also wir bieten einfach sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten an sozusagen, damit wir Frauen ja ermächtigen sozusagen. Mhm. Unsere Member sind ja auch aus unterschiedlichen Zielen oder Positionen, gerade bei uns, da gibt es die Berufseinsteigerinnen, die vielleicht noch gar nie in einem Netzwerk überhaupt waren und schon gar nicht in einem Frauennetzwerk. Dann haben wir vielleicht Frauen, die sich umorientieren wollen im Beruf, die wir dann vernetzen. Wir arbeiten mit großen Unternehmen wie Deutsche Bahn, Accenture, McKinsey, also mit tollen Partnern zusammen. Das heißt, da den nächsten Schritt in der Karriere vielleicht zu machen, oder auch mit C-Level-Positionen ist das bei uns auf jeden Fall etwas, wo für jeden was dabei ist, oder Gründerinnen, Selbstständige. Also das heißt, das ist wirklich sehr von bis, was das Schöne an dem Ganzen auch ist, weil deine Eingangsfrage war ja, was ist unser Impact, den wir erzielen wollen, oder warum machen wir das, was wir machen? Und also für uns ist es so, die Wirtschaft, wie sie jetzt ist, ist nicht weiblich genug. Und das ist für uns a fact, ja, also prove me wrong, aber es ist so. Und deswegen ist das ganz klar, wenn man jetzt wieder von Purpose reden möchte, warum machen wir das, was wir machen? Weil wir die Wirtschaft weiblicher machen wollen, Punkt.
Ja. So.
Und warum ist das für uns sozusagen, also wenn man jetzt auf die große Vision vielleicht hingehen möchte, dann machen wir das, weil wir einfach für eine chancengerechte Wirtschaft oder zu einer chancengerechten Wirtschaft kommen wollen. Das heißt, das ist dieses Big Hairy Goal, von dem man immer spricht, ja. Also das heißt, über die weiblichere Wirtschaft, die wir durch unser Female Business Netzwerk erstmal sozusagen forcieren wollen, wollen wir natürlich schauen, dass wir insgesamt einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert und Impact erzielen. Das ist quasi in a nutshell, was wir machen wollen. Und dazu brauchen wir natürlich ganz viele ambitionierte, tolle Frauen, die, glaube ich, auch auf das ein bisschen gewartet haben, was wir anbieten, habe ich das Gefühl. Also man merkt, dass der Zustrom schon immer größer wird. Wir haben auch ganz viele Frauen aus männerdominierten Branchen, wo ich immer so aus der Buntstifte-Abteilung, weißt du, in irgendwelchen coolen, hippen Startups oder Agenturen so, jo, wenn man endlich mal irgendwie einen Kollegen hat, einen männlichen oder so, dann war das ja schon, okay, ja, wir haben da jetzt irgendwie so. Und dann gibt es aber Frauen, die erzählen einen dann so mit großen Augen bei Nusho-Events, ich habe ja sonst wirklich gar keinen Austausch mit Frauen im Business-Bereich, ne? Und dann denke ich mal so, krass, okay. Und das ist natürlich etwas, wo man dann schon merkt, tut man alleine schon jetzt in dem speziellen Fall so viel Gutes, weil die natürlich die Möglichkeit das erste Mal haben, selbst wenn es nicht in ihrem Business ist sozusagen, aber diesen Zugang bekommen zu anderen Meinungen, zu in auch vielleicht einem Safe Space, den wir dann ja sozusagen in dem Sinne auch anbieten. Vielleicht auch mal zu disruptiven Impulsen, die gar nicht mit dem zu tun haben, was ich im Daily Business so mitbekomme, ja. Und deswegen auch nochmal warum es so wichtig ist, dass es auch Positions- und Branchenunabhängigkeit wieder der Wurm drin in der Aussprache. Aber dass es so ist und auch so bleibt, das macht Nusho nicht nur so, das wäre auch meine persönliche Meinung. Mhm. Wir müssen alles am Spektrum abbilden. Alles. Mhm. Und ich glaube, wenn auch wir uns als Gesellschaft verändern wollen, dann ist das eine Realität, in die wir rein wollen. Also das ist, es geht nicht, dass immer nur die gleichen Menschen gezeigt werden, immer nur das Gleiche gesprochen wird. Das verändert gar nichts. Wir bleiben alle in unserer Bubble so und da ist schön warm und da möchte man gern bleiben irgendwie. Das hat gar nichts mit einer Offenheit für einen Wandel auch mal zu tun. Mhm. So. Und um auch da wieder so auf meine, warum empört sich denn keiner, meine Schimpftirade am Anfang zu kommen. Aber ne, das ist doch sowas, okay, wir merken, es geht ja so nicht weiter. Wir brauchen eigentlich eine Veränderung. Das heißt, Nusho ist für mich ganz klar ein Weg. Ein Weg, den ich mir als Frau irgendwie, den ich als Frau gehen kann, um dann wieder neue Wege aufzumachen, um dann wieder so, ne? Genauso wie Stop the Water in dem Fall die Naturkosmetik ein anderer Weg ist. Aber insgesamt ist es für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sich nicht so einer Vision anschließen möchte, dass man gemeinsam an einer fairen, gleichgestellten Gesellschaft arbeiten kann. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber du weißt hoffentlich, wie der Satz gemeint war.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich glaube auch die ZuhörerInnen wissen, was du meinst. Mhm. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was glaubst du denn, wie Frauen die Wirtschaft verändern können?
Also ich halte mich jetzt fern von irgendwelchen wissenschaftlichen Abstracts und ne, was da irgendwie vielleicht schon jemand erarbeitet hat oder sowas. Das ist jetzt nur mein ganz persönliches Gefühl. Ich glaube, Frauen, grundsätzlich haben wir alle ganz tolle Eigenschaften, die wir in diese Welt bringen können, geschlechtsunabhängig und also komplett unabhängig von allem, ja. Und ich glaube, was Frauen vielleicht bereichern können in dem Fall, ist einfach, dass sie ihre ganz individuelle Stärke reinbringen können, die wir jetzt halt einfach momentan noch nicht haben. Ich möchte gar nicht sagen, was es denn jetzt genau ist, ja, aber ich sage jetzt mal auch da, ich glaube, Frauen haben vielleicht auch einen anderen Zugang zum Business. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch hilfreich wäre dann, ich möchte nicht immer so von Frauen, Männern, das ist immer so, das ist ein Miteinander, das muss Hand in Hand gehen. Warum es nur erstmal so wichtig ist, ist, wenn es sich dann zu formieren, sage ich mal, im ersten Moment, das hat die Geschichte ja schon gezeigt, du musst erstmal auch wieder dich empören, musst sagen, das ist gerade nicht gerecht, was wir haben. So, und dann muss diese Gruppe braucht es, um mal die Köpfe aufzumachen. Und dann gibt es hoffentlich auch irgendwann mal natürlich dieses gemeinsame Erlebnis, dass man dann gemeinsam dran arbeitet. Und das, das wird ja auch wieder andere inspirieren. Also ich glaube, das ist halt sowas, was ich mir vorstellen könnte, auch so weibliche Führung hat hat vielleicht andere, nochmal einen anderen Twist oder sowas als männliche. Und insgesamt kann das vielleicht auch dazu führen, dass sich alles dann wieder so ein bisschen aufbricht und durchmischt. So. Und ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich, egal jetzt was, Männer, Frauen, wie auch immer, völlig wurscht. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass diese Vielfalt da abgebildet wird. Und dass sich jeder mal wieder aussuchen kann, was möchte ich sein, wie möchte ich sein. Weißt du, was ich meine? Und es nicht mehr in diesen starren Strukturen drin hängt, wie es jetzt gerade ist.
Ja, ich merke auch, ne, du willst jetzt gar nicht die weiblichen und die männlichen Attribute jetzt hier nochmal aufnehmen und sagen, die Wirtschaft würde sich verändern, weil sie dadurch weiblicher wäre und was heißt schon weiblicher, sondern es geht mehr um die Gerechtigkeit, um Unterschiedlichkeit und um, genau, dass unterschiedliche Meinungen, Menschen in unterschiedlichen Räumen Platz haben und somit auch die Möglichkeit gegeben sein kann, nicht nur in dieser Bubble, weil am Ende ist klar, ja, das ist auch eine Bubble, wenn nur Thomasse in Vorstandsräumen sind, wenn dort aber auch andere Personen sitzen würden, wird, und da muss man natürlich auch drauf achten, wenn es nur eine Frau ist, reicht es natürlich nicht aus oder muss ja nicht immer nur die Frau sein, kann ja auch jemand sein mit einer anderen Religion oder mit ganz anderen Ansichten oder Lebenserfahrungen, die einfach in bestimmten Entscheidungsgremien oder grundsätzlich unterschiedlichen Räumen Gehör finden könnte.
Absolut. Und als du da gerade jetzt angesetzt hast, da habe ich dir so dazwischen gequatscht, aber menschlich ist ja das eine. Ja. Also das, ich glaube, das, da können wir uns alle drauf einigen, das ist unabhängig von allem, was, ne, Geschlecht und Herkunft und keine Ahnung was. Ich glaube, das eine, was da sein muss, ist einfach Menschlichkeit. So. Und ich habe seit 100 Jahren eigentlich eine Idee für ein Buchprojekt irgendwie und mir mal eine Marke schützen lassen, die genau auf das einzielt. Ich weiß gar nicht, ob kann ich das jetzt sagen oder wird mir das dann geklaut? Nee, ich habe die ja, ne?
Das gehört ja dir.
Genau, nee, aber was ich da gemacht habe, ist zum Beispiel einfach tatsächlich, ist es ein bisschen ein sperriger Begriff, aber Humantrepreneur, ja? Also das heißt, wenn wir da wieder auch so im Leadership-Thema vielleicht auch denken, ist so, wenn das Mensch zu dem Entrepreneur dazukommt, ist es, glaube ich, genau das, was ich sagen möchte, auch jetzt natürlich auf einer Führungsebene gesprochen, sind wir ein bisschen gesprungen, aber das ist es, glaube ich, was es braucht, dass es menschlich ist, so. Und dann ist das auch nicht mehr wichtig, ist das jetzt ein weiblicher Attribute, also weißt du, wo kommt's her oder sowas, das ist eigentlich total egal.
Und da könnten wir ein bisschen philosophisch werden mit, das ist egal, weil am Ende ist das ja tatsächlich nicht so egal. Mhm. Weil ich glaube, dass es manchmal hilfreich ist, bewusst zu sagen, und ich will jetzt eine, also wenn ich weiß, irgendwie sind jetzt nur bestimmte Typen von Frauen, vielleicht auch bei Mushu, und ich will aber die Vielfältigkeit. Mhm. Und dann zu sagen, mir fällt aber auf, hier fehlt etwas.
Ja, absolut.
Und doch zu sagen, und da gucke ich jetzt bewusst rein, dass ich jemanden reinkriege, die jetzt genau
das erfüllt.
Das erfüllt.
Ja, absolut.
Und da glaube ich, ist es wichtig, nicht dieses, wir sind alle Menschen. Weil ich glaube, dass wir alle grundsätzlich, natürlich alle Menschen sind, ja, das ist schon der Kern. Aber jeder bringt doch noch was anderes mit, etwas, was
individuell ist. Ich glaube auch, dass das war jetzt ein großer Sprung. Das ist ja, das meinte ich vorhin, das ist für mich das Ziel. Ne? Ja. Also das heißt, und deswegen meine ich auch, wir sind ja gerade am Weg. Ja. Also wir haben jetzt mal die Koffer gepackt, den Rucksack uns aufgeschnürt, was ich niemals machen würde, finde ich furchtbar. Den Rollkoffer vielleicht, das wäre mehr so mein Style. Und sind mal losgegangen. So, oder ersten Schritte. Und da kommt noch ganz viel. Aber genauso wie du sagst, also ich meine, Nushu hat vor 4 Jahren, hat Melli das Ganze gestartet, ist rasant gewachsen, trotz Corona. Also das war auch sehr interessant. Was eigentlich auch logisch ist, weil auch gerade, das gab es, ich glaube im Handelsblatt war das auch so ein Artikel darüber, oder in der FAZ, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, dass Frauennetzwerke so boomen in der Corona-Zeit, weil natürlich da auch sehr viel Bedarf nach Austausch und eine andere Belastung und auch da, dass man sich quasi mit Leuten Gleichgesinnten irgendwie austauschen kann und so. Und genau, und Nushu hat aber von vornherein eben schon gesagt, ja, wir machen das handverlesen eben, also das heißt, wir schauen, dass eine Vielfalt abgedeckt ist. Müsste man im ersten Moment sagen, ja gut, aber wäre es nicht besser, wenn alle da sind, so, ne? Aber ich glaube, auch das ist wieder so etwas, erstmal ist es, glaube ich, ganz gut für den Start, wenn das wirklich alles quasi wenn man jetzt wenn man so was aufmalen würde, irgendwie das komplette Spektrum einmal da ist und genau richtig, wie du sagst, wir schauen auch, dass wir einfach da, wo wir merken, hey, da fehlt uns was, dass wir dann aber auch proaktiv beispielsweise andere genau. Netzwerke ansprechen. Ja. Oder halt über die Speakerinnen zum Beispiel, die wir uns einladen oder was auch immer. Also ich glaube, da haben wir sehr viel Power, da auch was mitzugestalten und das ist natürlich schon was wir auch nutzen. Und ja, genau, um einfach irgendwann mal dahin zu kommen. Und man merkt auch, wir arbeiten ja zum Beispiel auch intern, wir haben so eigene Verticals quasi, die nochmal innerhalb von Nushu agieren. Also zum Beispiel Founders und Moms und Future. Ich habe jetzt leider die genauen Namen nicht, aber das heißt, wo wir einfach innerhalb des Netzwerks Mini-Gruppierungen wieder für gewisse Interessensthemen irgendwie finden. Mhm. Und das floriert alles so, ne? Du merkst, das ist wie so ein selbstständiges Ding. Also man kann sich das so vorstellen, das sind 3000 Frauen, das ist so, da entsteht ganz viel, wie so ein Ameisenhaufen. Und das wächst und gedeiht und es wird mehr und mehr und dann gibt es diese Austreiber und so. Und das ist schon sehr schön zu beobachten. Also ich glaube, ich kann das jetzt natürlich nur aus der Perspektive, ich bin Mitarbeiterin bei Nushu, erzählen. Aber ich habe, bevor ich angefangen habe, auch immer wieder gehört von Frauen, die auf den Events waren, auch In-Person-Events, die dann einfach von so einem gewissen Spirit. Etwas gesprochen haben, so ein Spirit, ja. Genau. Und das war dann tatsächlich so, dass bei der Nushu Vention, wir hatten jetzt vor knapp drei Wochen, dann unser quasi größtes Event, so eine für 250 Nushus, eine Konferenz in Frankfurt am Main. Du konntest ja leider nicht dabei sein, das hätte ich mir so gewünscht. Aber das war so krass cool. Also wirklich, das waren 250 Frauen, der Vibe war irre, die waren so hyped und haben sich auch gegenseitig so gehypt. Ich war selber überwältigt, fand ich das Programm auch cool und war so total happy, wen wir da Tolles irgendwie mit Mirna Funk und Nicole Brandes und weiß nicht, was für tolle Frauen wir da irgendwie vor Ort hatten. Auch als Speakerinnen, Anna Jona und so weiter und so fort. Also wirklich ein tolles, vielfältiges Programm. Ja. Und Lunia Hara übrigens auch, also das war ja richtig krass über empathische Führung. Ja. Also du siehst schon, wir waren wirklich hyped selber, aber ich sage jetzt mal, die Energie, die da entstanden ist in diesen Räumlichkeiten an diesem einen Tag, das ist schon etwas, was ganz Besonderes ist. Und ich glaube, das macht Nushu auch zu so einem. Das eine ist, dass wir dieses, was ich schon aufgezeichnet habe, diese Vision haben, diesen Purpose haben und so. Das andere ist aber wirklich so dieses Wie. Ja, also nicht nur Why und was machen wir, sondern auch dieses Wie und dieses Wie lebt so total durch diese Frauen, die sich gegenseitig empowern und das ist richtig krass. Also wir machen das natürlich auch für die, aber was wir merken, ist wirklich dieses plötzlich so, ne, die eine mit der anderen und so, das verselbstständigt sich. Und das ist das Schöne und wenn deswegen auch jeder, der mir die Frage stellt, ja, warum braucht es das überhaupt, sag ich, ja, erleb's einmal. Dann wirst du verstehen, warum wir das brauchen.
Ja. So. Und es hat ja so einen Ripple-Effekt, genau das ist ja das. Eine spürt es, dann spüren es alle. Man geht raus aus diesem Event und dann gibt es man an KollegInnen, an Freunde, an Familienmitglieder, an Fremde weiter dieses Gefühl von, oh, ich bin jetzt empowered, ich bin gerade gestärkt und kann dadurch auch andere mit stärken und so stelle ich mir das dann auch vor. Ja, ich war natürlich auch schon auf einigen Frauennetzwerken und spüre jetzt, als du das davon erzählt hast, ne, hab ich wieder gefühlt dieses, ja, ich brauche das mal wieder.
Ja, das ist geil, ne?
Ja, das ist schon, ja, es ja. hat schon wirklich eine ganz spezielle Magie, finde ich. Wenn Menschen zusammenkommen, aber wenn Frauen zusammenkommen, ist es tatsächlich nochmal was anderes.
Ich habe auch letzte Woche einen Vortrag gehalten hier in Wien auf einer Veranstaltung und dann habe ich so Key Learnings mitgenommen. Ne? Wir sind ja ein externes Frauennetzwerk, aber natürlich können ja Unternehmen zum Beispiel auch mit uns arbeiten. Ein paar habe ich schon genannt und dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten, natürlich dann ihre eigenen Employees quasi da mit einzubinden. Mitgliedschaften und. Und da war ein Key Learning drauf auf der Folie: Empowered Women Do. Und das Do habe ich absichtlich reingeschrieben: Do Empower Women. Weil das ist irgendwie immer so ein Spruch, den man so auf so einer Postkarte hat und dann denkt so: Jo, nett, so Schwester im Geiste und so. Ja. Aber das genau, was du erzählst oder was ich auch sagen will, wirklich ist dieses. Es ist so. Also du schaffst es, eine unfassbare Kraft oder Energie oder wie man es auch nennen möchte, Spirit zu kreieren, wenn eine empowerte Frau eine andere empowert. Und dieses Strohfeuer, das ist doch herrlich, wenn das quasi, wenn die Funken überspringen, sage ich jetzt mal. Ja.
Außerhalb der Frauennetzwerke noch. Ja.
Genau. Ja.
Ja. Jetzt hast du schon mehrmals Nushu in den Mund genommen. Du musst uns kurz sagen, für was der Name steht oder was der Name
bedeutet. Ach ja, stimmt. Ja, vor allem, weil ich nämlich eigentlich immer diese Geschichte so gern erzähle. Ich hab's vergessen tatsächlich. Guter Reminder. Also das fand ich auch so bemerkenswert, weil ich bin mit Nushu schon vor 4 Jahren in Kontakt gekommen. Damals hatte meine beste Freundin schon davon erzählt. Und die war total begeistert und meinte, ja, die ist Nushu. Und dann war ich so, ah ja, klingt ja gut, aber der Name, weiß ich nicht. Und dann so tatsächlich jetzt auch, ich glaube erst seitdem ich bei Nushu bin oder kurz davor, hatte mir Melli mal die Geschichte erzählt. Und zwar ist es die weltweit einzige genderspezifische Schriftsprache, also eine alte geheime Frauenschrift, der Name einer alten geheimen Frauenschrift. Nämlich tatsächlich über 500 Jahre alt, kommt aus einer chinesischen Provinz. Und warum gab es die oder warum wurde die entwickelt? Weil die Frauen damals dort hatten kaum Zugang zu Bildung, keine Rechte, sie durften nicht lesen lernen, nicht schreiben lernen. Also das heißt, es war teilweise wurden sie zum Beispiel dann auch verheiratet und aus ihren Familien gerissen und wo ganz anders hingeschickt und Co. Da war also eine große Verzweiflung da, ja. Also das heißt, die Missstände waren groß. Was haben diese Frauen gemacht? Die haben es einfach quasi literally selbst in die Hand genommen und haben dann gesagt, ja, dann machen wir jetzt halt eine geheime Frauenschrift. Hat irgendwie, glaube ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube 20.000 Schriftzeichen. Die haben sie dann angefangen, sich so in die Handflächen zu schreiben, haben das auf ihre Kleidung teilweise reingestickt. Sie haben es dann angefangen zu singen oder zu beten, wenn sie sich getroffen haben und so. Und das haben halt nur diese Frauen untereinander auch sprechen und lesen können, ja. Und das ist das Schöne, und wir wollen mit dem Namen auch diesen Frauen irgendwie so Tribut zollen, weil du einfach, es gibt eigentlich keinen schöneren Namen für das oder Begriff für das, was wir machen. Wenn man die Geschichte kennt, erklärt sich das ja fast schon von selber so, ne? Ja. Dieses nimm es selbst in die Hand, es gibt Strukturen, die nicht vielleicht nicht passend sind, dann versuch sie zu verändern, versuch sie aufzubrechen, empower dich auf diesem Weg dahin gegenseitig. Ja. Also das heißt, all das steckt eigentlich in diesem Begriff Nushu. Das erste Mal, als ich es gehört habe, hatte ich richtig Gänsehaut. Ich hoffe, ich konnte es jetzt so wiedergeben, dass irgendjemand noch schibbert. Aber das finde ich schon auch da wieder, wenn ich so drüber nachdenke, komme ich ins Schwärmen, ne? Wie nennt man eigentlich eine Marke und was für ein Spirit gibt man dem Ding mit auf den Weg? Dann würde ich sagen, sowas ist schon Best Practice.
Genau.
Das ist die Messlatte.
Ja, also ich finde es für mich total schön. Und gerade, ne, du hast es gesagt, vor 4 Jahren hast du noch gedacht, komischer Name. Gerade aus PR-Sicht ist wahrscheinlich und Brand das Erste, was man ja sieht und hört, der Name. Wenn man aber dann die Geschichte dahinter hört, dann fühlt man natürlich auch, was so ein Wort alles auslösen kann, weil es sagt so viel. Man muss natürlich die Geschichte dahinter verstehen, dann spürt man das. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen das kurz nochmal mit auf, weil
ich finde, das sagt super
so viel aus, was Nushu bedeutet und was man da, dann am Ende natürlich auch damit erreichen möchte. Und gerade dieses packt selber an. Ist, glaube ich, eine total wichtige Message. Und da sind wir ja wieder bei deinem perfect, was war das noch? Not perfect, but doing, ne?
Genau. Prove me wrong, dass das kein richtiges Englisch ist. Aber ist mir auch egal, ich werde es einfach weiter streuen, ganz ehrlich.
Das ist noch das dein Branding, ja? Das ist
genau
dein
Branding. Falsches Englisch ist genau meins. Denglisch, ja.
Ich hatte noch so ein Quiz vorbereitet, also wirklich nur ganz kurz Fragen, die du mit ganz kurz beantwortest und dann würde ich gerne mit den 3 Abschlussfragen unser Gespräch auch beenden wollen und zwar Herbst oder Winter?
Frühling darf ich nicht aussuchen, oder? Nee. Verdammt. Ah, schwierig. Ehrlich gesagt, beides, weil beides in sich was unfassbar Schönes hat und beides in sich auch was echt Nerviges hat.
Ja. Ja. Wien oder Hamburg?
Oh, das ist auch gemein. Ich muss leider, und jetzt werden mich alle HamburgerInnen wahrscheinlich verteufeln, ich muss leider Wien sagen.
Ja, aber ich glaube, das verstehen dann doch einige.
Ja. Also zumindest, wenn es nach dem Wetter geht, hat Wien halt so gewonnen.
Ja. Wie sieht ein perfekter Start in den Tag für dich aus?
Mit Jasmin-Tee. Trinke ich seit 100 Millionen Jahren und kein Kaffee in der Früh, nicht vorm Essen. Dann gerne viel. Aber davor brauche ich das nicht. Brauche dieses auch diese Teezeremonie, die dahinter steckt. Das ist echt was sehr, sehr Schönes.
Also Jasmin riecht, finde ich, total lecker. Gut. Schmecken manchmal ja, manchmal nein.
Also der, den ich trinke, der ist von Tick Schwendner, ist auch immer der gleiche. Das ist so ein halbhandgerollter, nicht diese Dragon Rose, sondern diese ein bisschen handgerollten. Und der hat einen ganz leichten, also ist ja auf Grüntee-Basis und der hat aber einen ganz leichten, also mir ist zum Beispiel Grüntee zu heavy. Der ist wirklich, also top, super Qualität, ist leider immer teurer. Aber ich liebe ihn wirklich seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas.
Okay. Welches Verhalten bringt dich auf die Palme?
Unempathisches.
Ja. Was ist deine Superpower?
Was ist meine Superpower? Ich glaube, mein Gequassel. Also, wer jetzt eine Stunde für 4 Minuten dran geblieben ist und noch nicht abgeschalten hat, den habe ich auf jeden Fall mit meiner Superpower erreicht.
Yes. Welche Brand ist aktuell dein Favorit?
Wow. Da muss ich, warte mal ganz kurz, da fällt mir sicher was ganz Tolles ein. Ich liebe nämlich Marken jeglicher Art, die cool sind, aber gerade, ich wollte jetzt auf die Schnelle Acne sagen, aber nur nicht, weil ich so ein Acne-Fan bin, ich kann es mir eigentlich auch nicht leisten, aber die haben so einen Rundkragenpullover, Dramatic Mohair, so ein Modell, und den jage ich gerade auf Vinted, eBay Kleinanzeigen und Co. und habe jetzt tatsächlich einen von Berlin-Prenzlberg mir geholt. Ich würde mir das niemals neu kaufen, viel zu teuer. Aber der Schnitt ist einfach toll. Also deswegen ist das jetzt die total falsche Antwort. Aber mir fällt wirklich gerade nichts anderes ein. Also meine Superpower hat schon nachgelassen, offensichtlich.
Schade. Es gibt ja gar keine falsche Antwort. Daher jetzt aktuell, ja. Vielleicht in einer Stunde denkst du dir, diese Brand.
Genau, Mist. Machen wir dann in die Shownotes. Dann kommen die ganz tollen Marken, die mir einfallen. Ja.
Und die letzte Frage, welche Werte, die du von deinen Eltern an die Hand bekommen hast, trägst du in deinem Herzen?
Ich glaube vor allem dieses Streben, also ist das ein Wert, weiß ich jetzt nicht, aber dieses Streben nach dem Mehr, was hier auf dieser Welt da ist, diese Lust das Bewusstsein vielleicht auch wirklich zu vergrößern, zu erweitern und zu verstehen, warum das alles so ist, wie es ist. Und diese Suche danach, glaube ich, das hatten meine Eltern beide. Und das schätze ich schon sehr, weil da hängt ganz, ganz viel dran, wenn wir jetzt eher auf Werte schauen, im Sinne von, dass man eben so ist, wie man ist, Authentizität und all diese positiven Eigenschaften, die mir glücklicherweise dann schon in die Wiege gelegt wurden, damit man ja hoffentlich irgendwann mal alles in dieser tollen Welt irgendwie bewusst wahrnehmen kann und feiern kann.
Dankeschön. Genau, jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen. Mhm. Wie stellst du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
Also ich glaube, es ist ja gerade sehr viel im Wandel, das merken wir. Ich bin jetzt wirklich da überhaupt kein Profi, es ist jetzt nur mein ganz persönlicher Blick drauf. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, diese Lunia Hara, diesen Vortrag, den sie auf der Nushubenschen gehalten hat, empathische Führung, das hat mich total gekickt. Ich glaube, die Arbeitswelt braucht viel mehr Empathie. Sie braucht mehr Social- und Impact-Business, was wir auch schon hatten. Auch wenn es noch so abgelutscht ist, sie braucht einen Sinn, glaube ich. Und wenn es für die Leute, die keinen brauchen, ist das der Sinn. Aber ich glaube, die Arbeitswelt, so wie sie ist, wird, glaube ich, so nicht mehr Bestand haben. Da muss irgendwie, ja, da sind wir wieder mehr Menschlichkeit rein, da muss mehr Empathie rein, da muss mehr Sinn, da muss mehr Miteinander rein und so. Und ich glaube, dass sich das alles so ein bisschen, also jetzt rede ich ja natürlich ein bisschen größer als die Arbeitswelt selber, aber ich glaube, dass sich das auch auf die Arbeitswelt auswirken wird. Also, dass das einfach mehr wieder angefüllt wird mit etwas. So.
Und wir spüren das ja tatsächlich, weil ich habe auch das Gefühl, wir sind gerade mittendrin in diesem Wandel, dass wir es merken, dass das so nicht mehr weitergeht. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch eine neue Generation, die das erwartet.
Genau.
Und die kannst du nicht mehr mit noch mehr Arbeitszeit und mit noch einem cooleren Titel und vielleicht noch ein bisschen mehr Geld, aber dafür verzichtest du auf ganz, ganz viel locken.
Ja, ich habe dazu 2 Sachen. Also ich habe einmal einen Podcast gehört, da fand ich das richtig gut. Ich glaube, es war tatsächlich ein Interview im Nushu-Podcast. Da meinte die geladene Gästin irgendwie, die Jugendlichen lassen sich ihre Freizeit nicht mehr abkaufen. Also Generation Z in dem Fall jetzt halt Jugendliche. Das, glaube ich, ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Das passt da richtig gut rein. Und auch meine Schwester, die ist Lehrerin im Gymnasium. Und diese Generation Z hat, glaube ich, eins, was wir vielleicht so nicht hatten, dieses Selbstverständnis irgendwie. Also die haben so, die leben das. Und das ist der Unterschied, weil ich glaube, wir merken, oh, das ist eigentlich, ne, ich würde das auch gerne leben. Aber wir haben es ja noch anders mitbekommen, vielleicht auch mit der Muttermilch. Das heißt, wir müssen uns das hart erarbeiten, um zu sagen, boah, nee, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf eine 5-Tage-Woche, vielen Dank. So, und die sind aber mit so einer absoluten Boldness ausgestattet, dass ich denke, yo, das wird sicher disruptiv sein und das ist wirklich schön, dass es das zukünftig hoffentlich gibt.
Ja, das stimmt. Jetzt switchen wir extrem. Die 2. Frage ist nämlich, wie sollen dich die Menschen nach deinem Tod in Erinnerung behalten?
Ich glaube, dieser Podcast hat alles zusammengefasst. Also wenn ich jetzt nachher außer Haus gehe und vom Bus überfahren werde, dann hast du mir auf jeden Fall, Rutta, hast du mir echt einen Gefallen getan. Fand ich schon echt ein schönes Vermächtnis. Wie sollen die Menschen mich in Erinnerung behalten? Also tatsächlich so, wie ich bin. Also mit allem, was ich gerade erzählt habe und so, ich glaube, ich habe da gar keine große Vision davon. Ich glaube tatsächlich, oder vielleicht ist es auch nicht so, aber ich habe schon das Gefühl, dass jeder Mensch so eine gewisse Aura hat,
Ja.
Und wenn es jetzt zu spirituell wird, ist das dann eher mein Podcast, in dem ich
was Schein und heilig.
Schein und heilig, genau. Nee, aber also so die, das ist, glaube ich, schon etwas, was bleibt und was auch in Erinnerung bleibt. Und das ist dann nicht mal so, dass dann jeden Tag und dann ist da irgendwie ein Grab oder was auch immer, sondern dieses gewisse Etwas, ja. Und das, da freue ich mich einfach, wenn jedes Mal, wenn jemand an mich denkt, so, das ist irgendwie so Olivia, weißt du, so, wenn sie irgendwo vorbeigehen und irgendwas sehen oder so ein, ich liebe ja auch so Instagram-Memes und so, und die ganze Generation Z jetzt, boah, Instagram, die Alte ist noch nicht auf TikTok, aber so, was mich dann zum Schmunzeln bringt, was ich gerne teile, so, das sind dann so Sachen, wo ich glaube, da gibt es so ein paar Leute, die denken dann so, ah ja, das ist Olivia, das würde ihr gefallen, das mag ich, den Gedanken.
Ja, schön. Wir hatten ja jetzt über Menschlichkeit, Empathie und so weiter. Ich nenne das Human-Centered Leadership. Mhm. Was ist denn so dein Human-Centered Leadership-Hack? Also sagen wir, irgendein Ritual, das du hast, oder eine Routine, oder eine Methode, ein Tool, wo du sagst, da hast du das Gefühl, das bringt ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt.
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich nicht allzu ernst zu nehmen, egal ob im Privaten oder im, also auch da, ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet, ne? Ich versuche gerade mir was aus den Fingern zu sagen, aber ich erinnere mich dran, bei Stop the Water hatten wir einen Slack-Channel, der irgendwas mit, Epic Fail Gallery hieß der. Epic Fail Gallery, jeder Zuhörerin möchte ich diesen Channel empfehlen, sowas einzurichten. Denn die Idee hinter dem Channel war, dass wir da wirklich, also von geplatzten Nachfüllbeuteln über irgendwie verbeulte Flaschen, und ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber wir hatten wirklich Katastrophen, und damit meine ich nicht, dass jetzt der Geschäftsführer gestorben ist, sondern so wirklich so im Daily Business oder E-Mails, die einfach totaler Quatsch waren. Ja. Tipper, Tippfehler, groß, obvious, irgendwo auf der Flasche und Co. So, und das war absolut herrlich, weil jedes Jahr zur Weihnachtsfeier haben wir dann eins gemacht. Wir haben diese Epic Fail Gallery genommen, alles rausgespeichert, was da drin war, und unser Designer hat ein Video draus gemacht.
Cool, ja.
Und das haben wir dann, haben wir uns angeprostet und zugeprostet und das dann reingezogen. Und das war so gut, weil man einfach kollektiv gemerkt hat, wie sehr man nach wenigen Wochen schon von wirklich Sachen, wo man dachte, ey, schlaflose Nächte, ätzend ohne Ende, werde ich nie überstehen, finde ich alles furchtbar, zu, ich kann gar nicht mehr aufhören, Tränen zu lachen, kommt so. Und deswegen, also ich, ist jetzt vielleicht ein absurder Hack, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, wenn man seinem Team oder innerhalb seines Teams sich einen Gefallen tun möchte, dann macht das die Philosophy so hoch, Stange hochzuhalten, ist wirklich etwas, was einem alles erleichtert.
Richtig cool, weil das wäre nicht das Erste, woran ich denken würde, ne? Wenn ich über so ein Hack nachdenke, und es kombiniert aber mehrere Sachen, finde ich, miteinander. Einmal Humor, dass man, und dann auch noch aber über Fehler im Kollektiv zu lachen, wo ich mir tatsächlich vorstellen kann, schlaflose Nächte, Zweifeln ohne Ende.
Oh ja.
Wie kann man das nur rückgängig machen?
Ja,
und
ja.
Schamgefühl. Und dann aber zusammen darüber zu lachen, dass man sich dann vielleicht sogar freut beim nächsten Fail und denkt, ha, cool.
Habe ich wieder was für die Gallery.
Und habe was zu lachen.
Ja, und nebenbei möchte ich natürlich sagen, man lernt auch was draus, ne? Also das ist natürlich, aber auf eine absolut schöne Art und Weise. Und ehrlicherweise, wenn wir das alle machen würden, dann glaube ich, wären wir auch glücklicher, weil, ne, auch das wieder not perfect, but doing. In dem Moment, wo ich sage, ich warte auf dieses fehlerfreie, perfektionierte, diese Gesellschaft, die sagt, Selbstoptimierung ist das Ziel, bla bla bla, so, ey, alles weg damit. Besser ist einfach machen. So.
Ja. Dankeschön. Also ich habe jetzt schon den Titel für unseren Podcast,
ach, für die Folge. Bin ich gespannt.
Not perfect, but doing natürlich.
Ah ja, okay. Schön, schön. Und alle Englischsprachigen so, oh,
die Deutschen.
Wrong.
Nee, super. Ich danke dir vielmals, Olivia. Also es war ein ganz natürliches Gespräch mit ganz vielen Impulsen, Weisheiten. Es ging nicht immer nur um Business. Es war so ein Cocktail aus mehreren Sachen, die für mich aber auch dazugehören für das Gesamte, für making the workplace a better place, making the workplace a human place, war auch noch der andere Gedanke, den ich für den Namen hatte. Und das, finde ich, hat es heute nochmal ganz schön zusammengefasst. Und daher freut es mich, dass es jetzt beim dritten Mal geklappt hat. Und ich glaube, irgendwie passte das jetzt auch ganz gut.
Absolut. Danke für die Einladung, Rutha.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Willkommen zurück aus dem Gespräch mit Olivia. Erstmal danke, liebe Olivia, für deine tiefen Gedanken und interessanten und interessierten Worte. Ich muss noch lange an unser Check-in-Gespräch denken. Warum sind wir nicht wütend genug und zeigen unsere Wut in Form von Aktivismus? Ja, warum eigentlich? Gründe gäbe es nur zu Genüge. Und dennoch ist es relativ leise. Wahrscheinlich gibt es auch keine abschließende Antwort dazu. Zu facettenreich und doch im Kollektiv zu beschäftigt. Das macht mich ehrlich gesagt nachdenklich. Ich handhabe es aber gerne, wie der Titel der Folge schon suggeriert. Not perfect, but doing. Ja, ich weiß, das ist total falsch, das sagt man so nicht. Aber Olivia sagt es so. Und genau deswegen wollte ich es auch unbedingt genau so drinnen lassen. Und ich finde, warum eigentlich nicht falsche Begrifflichkeiten bzw. Begrifflichkeiten benutzen, die andere vielleicht so nicht benutzen würden? So what? Gerade das ist doch das Schöne am Individualismus. Der eine sagt, perfect is better than done. Der andere sagt, not perfect, but doing. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich liebe es und genau deswegen bleibt diese perfektes Statement auch so stehen. Denn auf die Bedeutung kommt es an. Und die Bedeutung sagt, dass jeder Schritt ein Schritt näher zum Ziel ist. Und es geht um die Kraft des Tuns, weil die Kraft des Tuns ist enorm immens. Daher sollte diese Folge auch eine Einladung sein, neben dem Sein auch das Tun nicht aus den Augen zu verlieren, ohne sich in Perfektion zu verlieren. Und wenn du noch mehr über Olivia erfahren möchtest und noch eine weitere Facette von ihr kennenlernen willst, hör in ihren und Andrea Lottmanns Podcast Schein und Heilig rein. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Das wird in diesem Jahr meine letzte Podcast-Folge sein. Und genau deswegen möchte ich dir nochmal vom Herzen eine schöne Adventszeit und ein friedvolles Ende des Jahres 2022 wünschen. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag oder Abend, wann auch immer du gerade in diese Folge reinhörst. Und let's be the change we want to see in the world. Deine Rutha.